herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute spreche ich mit Gesa Winger. Sie ist zertifizierte Atemkursleiterin und Expertin für den weiblichen Zyklus. In dem Interview sprechen wir darüber, wie ihre eigene Verlusterfahrung sie geprägt hat. Und zum Ende hin gibt sie einen sehr, sehr konkreten Tipp, wie man sich zum Beispiel mit Hilfe von Atemtechniken auf eine Beerdigung vorbereiten kann. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dabei und jetzt viel Spaß. Hallo Gesa, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo.
Hallo. Wir starten direkt los mit der ersten Frage. Und zwar, was hat Trauer für dich für eine Bedeutung?
Für eine Bedeutung. Also ich glaube, Trauer ist was ganz Vielschichtiges. Und wenn ich aber auf, ich sage mal, klassische Verlusttrauer gucke, dann gibt es halt einen Menschen insbesondere, den ich sehr vermisse, das ist meine Tante. Die ist 2015 an einer Krebserkrankung gestorben, nach einem auch echt jahrelangen Kampf, sage ich jetzt mal. Und sie war die kleine Schwester meiner Mutter. Ich habe noch zwei Schwestern und wir waren unglaublich eng mit ihr. Wir waren ganz viel in den Ferien bei meinen Großeltern. Sie hat da um die Ecke gewohnt. Ich kriege auch ganz Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und sie war einfach so eine krasse Bezugsperson für uns. Und ich war da gerade, ich glaube, ich war 18 oder 19. Und es hat mich extrem aus der Bahn geworfen, dass so ein Mensch, der mir so nah ist, einfach plötzlich nicht mehr da ist. Jemand, den ich wusste, ich kann sie anrufen, wenn was ist. Also so besonders, sage ich mal, so in dieser Teenager-Jung-Erwachsenen-Zeit finde ich, ist es so wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, jemanden zu haben, nicht die Eltern, sondern jemand, der so ein bisschen von außen guckt. Und das war wirklich, da ist wirklich eine Welt zusammengebrochen mit dem Tod meiner Tante. Und das ist für mich so, sage ich mal, so die klassische Trauer, ich verliere jemanden und insgesamt aber so ein, ich sag mal, Verlustgefühl auch von, ich werde älter, ich verliere Träume, ich kann Sachen nicht machen. Ich finde, da steckt auch Trauer drin. So ein, ich muss mich von etwas oder jemandem verabschieden, jetzt gar nicht unbedingt durch Tod, aber vielleicht auch durch, weil ich weitergehe in meinem Leben. Das finde ich ganz spannend, weil ich finde, Trauer gibt es auf verschiedenen Ebenen, einfach im Leben und auf dem Lebensweg. Ja.
Wie hat sich denn das damals bei dir geäußert, also als du deine Tante verloren hast?
Es war so ein ganz großes Gefühl von irgendwie so in der, also so eine Schwebe. Also dass ich sage, so ein Fundament, was ich dachte, was es immer gibt, ist nicht mehr da. Also es war schon so ein, was mache ich jetzt? Also so ein, an wen wende ich mich denn jetzt, wenn was ist? Und ne, also so ein, da war halt so eine Lücke dann. So mit, wie schließe ich, also die Lücke ist auch bis heute nicht geschlossen, aber halt diese Frage, wie all das, was ich ihr gegenüber, ich rede heute noch mit ihr, aber so alles, was man so, dann schickt man was aus und es kommt nicht mehr zurück. Also es ist so ein schwarzes Loch irgendwie. Und ich kann das schwer erklären. Das ist eine Unsicherheit, eine Leere, diese Trauer, diese Wut auch. Also ich glaube, da ist ja auch ganz viel Wut dahinter. Wie kann das sein? Wieso wird dieser Mensch mir genommen? So, also ich finde, Trauer und Wut sind auch gut verlinkt irgendwie.
Ja, absolut. Ja. Hast du denn versucht, das irgendwie aktiv zu bewältigen? Oder bist du da eher, war das eher so ein schleichender Prozess, der dich begleitet hat?
Ich glaube beides. Also ich bin jemand zum Beispiel, ich finde es auch eigentlich ganz gut, immer mal darüber zu reden mit jemandem. Es gibt andere, die sagen so, lass mich einfach in Ruhe, ich will gar nicht drüber reden. Und ich habe aber schon das Gefühl, es ist ja auch ein, wenn ich mit jemandem, wenn es sich irgendwie ergibt oder jemand, der mich kennt, darüber rede, dann halte ich sie auch so ein Stück noch lebendig, also im positiven Sinne. Dieses, ich erinnere mich an diese Person und habe Anekdoten zu erzählen und kann sagen, was sie für mich auf einen Einfluss hatte. Und das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn es natürlich dann auch sticht sozusagen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses so eine jetzt auf einen Menschen bezogen, so eine Trauer spüren zu können, hat für mich ja auch da drin diese Qualität, da war jemand, der war mir so wichtig, war mir so nah und ich bin so dankbar, dass ich diese Person hatte in meinem Leben. Also, und dann kommt ja auch jetzt ganz philosophisch rein, dieses, und ich versuche jeden Tag, ich schaffe es nicht immer, dieses, wie kostbar das ist, dass ich da bin. Ne? Also ich bin noch da und ich darf eben weitergehen. Also ich finde in Trauer, wenn man das mal schafft, so ein Stück dann zurückzugehen, steckt ganz viel. Facetten, finde ich.
Ich glaube auch dieses, also dass man dankbar ist für den Menschen, das kommt ein Stückchen später. Also ne, das ist jetzt auch schon einige Jahre her.
Ja, es ist jetzt schon, also am Anfang war einfach nur heulen und wütend sein und fragen, warum. Also das war die erste Phase, ganz klar. So, und das auch nicht wahrhaben wollen. So, nee, ich sehe es nicht ein, das kann nicht sein. So,
ja.
Fassungslosigkeit auch.
Und hat dich das auch geprägt, also im Umgang mit deinen Kindern? Redet ihr darüber? Oder also kennen die, hast du von deiner Tante erzählt?
Also ab und zu, ich finde das ganz schwierig, das für die mit einzubeziehen, weil es für die ja sehr abstrakt ist. Also es kommt schon mal, dass ich dann über meine Mutter und sie hatte mal eine kleine Schwester so darüber rede. Aber das ist ein guter Punkt, was du da sagst. Vielleicht sollte ich das auch noch mal mehr mal bewusster machen. Ich rede manchmal dann über die, also meine Oma, deren Uroma, die hatte meine Tochter, da war sie aber klein, kann sich nicht erinnern, gerade noch kennengelernt. Und sie ist manchmal im Raum, weil das ist noch so ein Stück dichter irgendwie auch an meiner Tochter dran. Ja, das ist eine gute Frage. Nee, so richtig wie ein Ritual oder regelmäßig? Nee.
Ja, kommen wir mal zu deinem Expertenthema sozusagen, Zyklus und Atmen. Deswegen bist du ja heute hier, um da uns ein paar Tipps zu geben. Fangen wir mal mit dem Zyklus an. Gibt es aus deiner Erfahrung irgendwelche Zeiten im Zyklus, wann die Trauer besonders präsent sein könnte? Also das ist jetzt einfach mal so ins Blaue gefragt.
Genau. Doch, ja. Also es gibt, natürlich ist der Zyklus bei jeder Frau anders. Ich spreche über einen Zyklus, der nicht hormonell quasi, also wenn jemand keine Pille nimmt, sondern wirklich ein natürlicher Zyklus, weil da kommen ja eben diese natürlichen Hormone, die wir im Körper haben, eben zum Tragen, wie die funktionieren, was sie mit uns machen. Und dann wird eben für jemand, der es noch gar nicht kennt, sagt man Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Winter ist die Regelblutung. Damit fängt es quasi an. Dann gehst du in deinen Frühling, wenn das Ei reift. Der Eisprung ist dann der Übergang in den Sommer. Und dann, wenn eben besonders das Progesteron abnimmt, die zweite Hälfte dieser Phase ist dann der Herbst vor deinen Tagen und dann kommt wieder der Winter, der innere Winter, eben dieses Loslassen, sich einigeln wollen, sag ich mal. Also das kenne ich ja auch von mir, wenn ich meine Tage habe, bitte einfach mit der Decke aufs Sofa, lass mich in Ruhe, das passt eigentlich ganz gut. Und ich finde schon, dass man sagen kann, Frühling und Sommer sind eher so dieses Wachstum nach außen gerichtet, die sind eigentlich eher hoffnungsvoll, sag ich mal. Also das empfinde ich auch so ein Neustart und ich fange wieder was an. Und Herbst und Winter sind eher diese, ich gehe zurück, ich komme wieder bei mir an. Und der Herbst, der ist so ein bisschen tricky. Das ist so die Phase, wo man auch immer sagt, ja, PMS. Das ist auch nochmal so ein Thema, ob es das überhaupt gibt und wie man das betiteln sollte. Aber ja, durch den Abfall der Hormone ist dieser Herbst einfach so eine Phase, wo, finde ich, wo man den Hormonumschwung stärker spürt als in anderen Phasen. Und im Frühling, dadurch, dass es ja dann losgeht, ist es eher so ein, ich kriege mehr Kraft. Und dieser Herbst ist halt dieser Rückgang, wo man dann denkt so, und dann je nachdem, sag ich mal, wie in Balance auch deine Hormone sind, kann das sanfter sein. Du bist halt so ein bisschen genervt vielleicht, aber hast vielleicht auch dann so einen scharfen Blick dafür, ich kann irgendwie Sachen aussortieren und weiß genau, was ich will. Aber ich denke mal, wenn man vielleicht auch innerlich in so einem Aufruhr ist oder eben die Hormone nicht so ganz durch Stress in Balance sind, dann kann dieser Herbst einen echt in ein Loch schicken. Sag ich jetzt mal. Also ich beziehe es jetzt mal auf mich, weil ich kenne das. Wenn es bei euch nicht so ist, super. Aber ich finde, der Herbst kann einen wirklich aus der Bahn werfen, weil der kann wirklich mit so einem, der eine Tag ist super, am nächsten Tag wachst du auf und denkst so, boah, ich finde alles, es ätzt mich an, ich bin richtig genervt, ich weiß gar nicht so wirklich warum, es ist mir gerade alles zu viel. Also jede Kleinigkeit, die dann kommt, sei es von den Kindern oder im Alltag, ist es so ein, warum, es ist mir zu viel. Also es, Und wenn man dann noch so ein Gefühl von Trauer hat, dann kann das so richtig, finde ich, einen so richtig so ein bisschen von den Füßen werfen, finde ich. Mhm. Also wenn man da jetzt noch nicht so sich miteinander beschäftigt hat, weil das einfach, dieser Herbst kann wirklich dunkel sein.
Mhm. Ja, und auch diese Wellenbewegung, ne? Also das haben wir in der Trauer ja auch, ne? Einerseits ist man irgendwie voller Energie und powert los, und andererseits fühlt man sich gereizt und genervt und wird irgendwie zurückgewiesen. Also irgendwie ist diese Wellenbewegung wahrscheinlich im Herbst ähnlich, ne?
Ja, absolut. Und ich sag mal, Herbst und Winter, der Herbst ist so ein bisschen, da kommt auch so der innere Kritiker halt extrem raus. Also ich weiß nicht, je nachdem, also wenn man eh schon ein Mensch ist, der sich selber so ein bisschen kritisch auch manchmal, also mit sich selber umgeht, und dann kommt auch noch der Herbst, dann kann man auch echt unfair zu sich sein. Und dann zeigt einem so dieser innere Kritiker auch, und das ist noch falsch und das ist noch falsch, und jetzt bist du auch noch so traurig, wie kann das denn sein, warum hast du das denn noch nicht überwunden, es kann doch nicht sein, dass du jetzt schon wieder so traurig bist, so Sachen auch. Ne? Mhm. Das ist so eine Stimme im Kopf, die kann ganz schön fies sein im Herbst. Und ich sag mal so, zum Winter hin ist es dann mehr so ein, dass man dann im besten Fall dann auch irgendwie loslassen kann und so ein bisschen sagt so, und jetzt ist einfach, jetzt gebe ich mich dem hin, jetzt ist irgendwie, dann ist auch der Kritiker nicht mehr so, man kann auch vielleicht mehr in diese Ruhe gehen, aber ich würde sagen, für so Trauersachen und auch wenn Trauer mit Wut ist, ist glaube ich der Herbst, also die Zeit vor den Tagen, gleich so der kritischste Punkt, der einen am meisten, finde ich, wirklich so ein Stück weit aus dem, ich bin irgendwie gesettelt und habe einen Plan, und dann kommt der Herbst und sagt so, nein, ich wollte dir noch erzählen, was alles nicht läuft in deinem Leben und überhaupt, du kriegst das alles nicht hin und du bist völlig überfordert, und da so sich selber da halten zu können und auch so ein Stück weit sagen zu können, okay, das ist die Realität in gewisser Weise, es ist halt jetzt eine Phase, und das, was der Kopf sagt, ist, weiß, sind natürlich Hinweise auf Sachen, die vielleicht auch nicht gut laufen. Also wenn ich sage, ich bin sehr überfordert, ist auch die Frage, gibt es was ich gerade abgeben kann? Und gleichzeitig finde ich es so wichtig, besonders eben im Laufe des Zyklus, dass man halt weiß, es sind Phasen, und das, was der Kopf mir sagt, das bin nicht eins zu eins ich. Das ist jetzt halt was, so ein Programm, was auch abläuft. Hm. Und ein Stück davon distanzieren zu können und sagen zu können, okay, ich habe es gehört, vielen Dank, aber ich möchte mich davon jetzt nicht so mitreißen lassen. Das finde ich, ist so eine große Aufgabe. Auch, auch wenn man überhaupt durch seinen Zyklus geht und da vielleicht so ein bisschen mehr von betroffen ist, von dieser kritischen Stimme auch.
Mhm. Also wäre das auch wirklich so ein Tipp, sich sozusagen in seinem Kalender zu markieren, also ne, in welcher Phase bin ich jetzt, oder man kann ja auch Symbole machen, ne? Im Sommer kann man ja eine Sonne hinmalen und dann weiß man ja, okay, da kann man sich wichtige Termine hinlegen, da bin ich.
Ja. Da bist du in der Kraft. Genau.
Und vielleicht Herbst irgendwie wie so ein Ausrufezeichen. Ne? Pass auf, das könnte hier kritisch werden. Achte besser drauf. Journal vielleicht. Oder also hol dir irgendwelche, sei gut zu dir in dieser Phase, in dieser Woche. Ne?
Ja, das ist genau der Satz. Sei gut zu dir. Ja, so ein, auch sich da, also ich glaube, am schlimmsten wird es, wenn man dann eben in diesem Gefühl ist und sich dann noch dafür schlecht macht, dass man das Gefühl hat, weil dann hat man das so hochpotenziert, und dann auch sagen zu können, du bist wieder total überfordert, alles klar, was kann ich dir abnehmen, wo kann ich was runterschalten, da, also diese Selbstfürsorge da aufrechtzuerhalten, das ist glaube ich so ein ganz, das muss man lernen, das ist ein Muskel, dass man eben genau dann, wenn es einem so schlecht geht, dann schafft, noch liebevoller zu sein. Also es gibt einen Postkartenspruch, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, weil dann brauche ich es am nötigsten.
Mhm.
Das ist so, je kratzbürstiger wir sind, desto mehr brauchen wir doch jemanden, der sagt, das ist alles gut, komm her, du bist toll, wie du bist.
Ja, gut zu sich selber zu sein, aber auch vielleicht mal das Bedürfnis dann irgendwie zu äußern. Ne? Also das ist natürlich auch wichtig.
Also ich habe angefangen, seit einigen, das sind jetzt fast schon Jahre, aber so in den letzten Monaten noch verstärkt, ich sage das meinem Mann, ich sage, du, jetzt kommt wieder die Phase, ich wollte dich vorwarnen, und das ist gut, weil er dann auch besser damit umgehen kann, wenn ich halt dann rausgehe, weil er merkt so, okay, also er gibt mir dann trotzdem Paroli, aber er kann es trotzdem besser einsortieren.
Mhm.
Das finde ich schon auch wichtig, dass man auch so die Menschen in seinem Leben so mit ins Boot nimmt, wenn man halt sich mit einem Zyklus beschäftigt, das langsam gut einschätzen kann und dann eben auch sagen kann, so, ja, jetzt die nächste Zeit ist vielleicht, bin ich vielleicht ein bisschen gereizt, sorry. Ich finde, das hilft in einem Zusammenleben.
Ich weiß noch, also mein Vater ist ja gestorben, als ich 21 war und ich hatte wirklich 3 Monate keine Periode.
Ja.
Und das führe ich absolut darauf zurück, ne? Also das kann auch passieren, ne?
Das gehört mit, also dieses seine Tage haben, das ist ja auch sowas, wenn du jetzt extrem unter Stress stehst, also wenn du sagst, der Sympathikus, ne, der dich aktiviert und der Parasympathikus, der dich wieder zur Ruhe bringt, wenn du so krass unter Stress stehst und einfach dieser Sympathikus, sag ich mal so, die Führung übernimmt, dann sagt er auch, okay, alles, was ich gerade nicht lebenswichtig brauche, stelle ich ab. Also es ist auch sowas wie, deine Haut wird nicht so gut durchblutet, also du könntest ganz trockene Haut kriegen und auch dieses, dass man so nicht so viel Speichel, trockener Mund, die Verdauung wird runtergefahren. Also da kann, also wenn man so krass im Körper so ein, ich sag mal, Trauer ist ja auch ein Stress, ne? Hm. Das kann sich auf viele verschiedene Art und Weisen zeigen im Körper.
Hm.
Dieses Ungleichgewicht, ja, absolut.
Ja, dein anderes Expertenwissen gilt ja dem Atem. Und meinst du denn, dass man bewussten Atem unangenehme Gefühle in angenehme Gefühle wandeln kann?
Ich glaube, es kommt immer so ein Stück weit darauf an, wo deine Ausgangsposition ist. Ich glaube, wenn du irgendwie neutral bist und eine Atemübung machst, kann die dich total erfüllen, sozusagen. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin sehr weit, also ich bin irgendwo echt, es geht mir nicht gut, ich glaube, dann kann ein Atem dich aber auf jeden Fall zumindest ein Stück hoch oder in sowas Neutrales bringen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde jetzt nicht versprechen, okay, dir geht's richtig schlecht, du machst 3 Atemübungen und danach springst du hier vor Freude im Dreieck. Aber ich glaube schon, dass zumindest die Kurve, es geht nach oben. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sich ein Stück selber dadurch eben beruhigen kann, das Nervensystem ja auch beruhigt mit diesem ruhigen Atem. Und vor allem auch, wenn man zum Beispiel eine komplexere Atemübung macht, es gibt ja zum Beispiel den Wechselatem, dann ist das was, da bin ich ganz im Körper, weil da wechsle ich die Seite, wo atme ich ein, halte kurz die Luft an, atme aus und dann bist du so im Moment und so darauf konzentriert, dass auch einfach alle diese negativen Gedanken oder dieses Gedankenkarussell, das muss mal kurz Pause machen, weil du bist ganz bei dir, du bist ganz im Moment, du bist ganz beim Atem und allein das gibt dir so eine kurze Pause davon und auch das macht, dass es mir danach ein Stück klarer bin im Kopf, ich mich ein Stück entspannter fühle. Mhm. Also das Atmen an sich für den Körper, aber auch dieses Achtsamsein eben für den Kopf, dieses Konzentration auf den Moment, auf den Atem, das hat, also behaupte ich, hat wirklich positive Auswirkungen. Also gibt es auch wissenschaftliche Sachen drüber. Jeder, denke ich, wird es anders empfinden, aber bislang, ich mache auch immer mal freie Sessions. Das findet man bei mir auch bei Instagram, bei Facebook. Wenn ich da so eine halbe Stunde dann eben gearbeitet habe, auch mit einer langen Entspannung am Ende, da hatte ich wirklich immer positives Feedback, dass dann eben gesagt wird, oh, jetzt ich fühle mich irgendwie ganz leicht und entspannt und bin irgendwie bei mir angekommen. Und das ist schon toll. Das mit so einem, du brauchst nur dich und deinen Körper. Das finde ich richtig irre. Also für so eine Atemübung brauchst du eigentlich nichts sonst, außer den Moment. Und ja, die Konzentration darauf.
Also ich denke mal, wenn man es einmal gelernt hat sozusagen oder wenn man weiß, welche Übung man anwenden könnte, dann kann man sich da ja auch, also kann man sich halt selber helfen, ne? Sozusagen.
Ja, da ist wirklich das Wichtige, du musst dran denken. Ne? Also wie oft renne ich durch die Gegend und dann so, oh, achso, du könntest mal kurz innehalten und tief atmen. Also ich mache, es wird immer besser, weil es mir immer präsenter ist. Aber manchmal ist man ja auch so im Kopf, im Film, da weiß man gar nicht, was einem hilft.
Mhm.
Und da denke ich, ist es auch so wichtig, das merke ich jetzt, ich mache auch schon seit vielen Jahren Yoga und da ist ja auch das Atmen, dieses Pranayama halt eben ein fester Bestandteil. Ich mache Kundalini-Yoga und dann macht man da auch manchmal so Yin-Yoga-Übungen, das ist so ganz lange Entspannung, lange Dehnübungen. Und dadurch, dass ich das so lange in meinem Leben schon habe, komme ich auch immer öfter darauf, auch in Stresssituationen so eine Übung zu machen.
Mhm.
Absolut. Die Prämisse finde ich, übe, wenn es dir gut geht, dann erinnerst du dich mit Glück dran, wenn es dir schlecht geht. Also wenn ich jetzt immer nur, wenn es mir schlecht geht, anfange zu versuchen, eine Übung zu machen, ja, glaube ich, hat dann nicht so den stärkenden Effekt, wie wenn ich sage, ich biete zum Beispiel Atemkurse an, einmal die Woche macht man dann eben eine Stunde, danach ist noch Zeit für Austausch Und da lernt man halt Übungen, die man dann jederzeit abrufen kann. Und man macht die auch in einem Setting, wo man im besten Fall, die Kinder schlafen dann hoffentlich schon irgendwie abends um 8:30, dass man so entspannt ist, dass man wirklich diese Übung macht, sich darauf konzentriert und das vielleicht mitnehmen kann. Da ist ja an der Schlange im Supermarkt und atme mal tief in meinen Bauch, weil es merkt ja keiner, ne? Das ist auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich glaube auch schon, dass es um Training geht, ne? Also, dass man das abrufen kann, sozusagen in dieser Notfallsituation, ne?
Ja, absolut.
Genau, das war eigentlich auch mal meine letzte Frage. Wie kann ich mich mit einer Atemtechnik zum Beispiel auf eine Beerdigung vorbereiten?
Ich denke, es kommt natürlich darauf an, was bist du für ein Typ? Also bist du sehr schlapp davor sozusagen? Brauchst eher was Aktivierendes oder bist du total überdreht wie vor einem Vortrag und brauchst was Beruhigendes? Also dadurch muss man auch einmal gucken, wie ist mein Typus? Also brauche ich was, was mich ein bisschen in die Energie bringt oder was mich runterzieht? Ich glaube, das Übliche, sage ich ja mal eher, ist so ein, ich habe jetzt irgendwie Herzklopfen, ich kriege irgendwie Schweiß, ich bin irgendwie angespannt. So, ich glaube, das ist das, was die meisten haben in so einer Situation. Und die allereinfachste Übung wäre dann zu sagen, erstens, ich atme durch die Nase ein und aus, weil das mein Atem so ein Stück bremst. Wenn es geht, irgendwie aufrichten, einmal die Schultern zurück. Wenn man steht, vielleicht so einen festen Stand, die Beine wirklich sicher in den Boden stellen und dann zu versuchen, vielleicht ein oder beide Hände auf den unteren Bauch und zu gucken, erstmal kriege ich meinen Atem überhaupt ein Stück weiter runtergeschickt. Kann ich von dieser Brustatmung, wenn man es kann, vielleicht auch so ein bisschen einmal so ein bisschen ausschütteln, so die Arme und Beine, einmal so ein bisschen in den Körper kommen, halt sich so ein bisschen Arme ausschütteln, Beine ausschütteln und dann wirklich versuchen, wenn man mega aufgeregt ist, sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, ich atme lang aus. Das ist dann einfacher, dass man erstmal sagt, ich puste zum Beispiel, das wäre dann doch durch den Mund. Also wenn ich sage, ich muss erstmal überhaupt den Atem so ein Stück unter Kontrolle bringen, würde ich sagen, atme lang aus, atme vielleicht mit einem oder einem so einem hörbaren aus und atme wirklich so viel aus, wie du kannst, dass du erstmal so ein bisschen die Lunge leer machst und dann kommt von ganz allein der Atemreflex wieder ein und dann atmest du wieder ganz lang aus. Das wäre wirklich so, wenn gar nichts geht. Wenn du sagst, okay, ich habe so in etwa Kontrolle über meinen Atem, dann würde ich sagen, atme tief ein, dann kommt die Einatmung durch die Nase zu versuchen, die Luft ganz runter zu holen im Bauch. Und auch da dann zu versuchen, beim Ausatmen ganz langsam zu bremsen, den Atem. Vielleicht mit so einem Rauschgeräusch auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in der Kehle so ein bisschen, als würde man einen Spiegel anhauchen und trotzdem durch die Nase ausatmen, weil das auch bremst. Alles, was den Atem bremst beim Ausatmen, diese Verlangsamung. Das mache ich, weil wahrscheinlich hört man es nicht. Oder auch Summen, wenn du kannst, dass du wirklich mit so einem Summton wie so Biene Maya-mäßig ausatmest und dann darauf kommst, dass du irgendwann doppelt so lang ausatmest, wie du einatmest. Also zum Beispiel auf 4, 1, 2, 3, 4, ein und aus auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn man das schafft, so ein paar Mal, ich kann doppelt so lang aus wie ein, dann bist du auch beschäftigt, du zählst, du bist schön bei dir und im besten Falle hast du allein dadurch schon mal so ein, okay, ich bin so ein bisschen bei mir angekommen. Es gibt dann auch noch aus der somatischen Sache, gibt es auch so Übungen, dass du sagst, ich halte mich fest, diese Klopfübung, diese Halteübung, ich zähle was im Raum. Das sind auch so Übungen, das sind ja auch so Übungen, die dich wirklich aus auch traumatischen Stresssituationen bringen sollen. Da bin ich, da habe ich keine Expertise, ich kenne das, aber da bin ich, das unterrichte ich nicht in dem Sinne, aber auch sowas kann helfen. Zähl alle Bäume, zähl alle Stühle, alles, was dich so ein bisschen in den Raum bringt, in den Moment bringt. Und dein Gehirn für einen Moment in so eine, ich bin hier beim Atmen, ich bin hier beim Zählen, all das, denke ich, ist gut in so einer Situation, wo man wirklich massiven Stress verspürt, um so ein bisschen wieder bei sich anzukommen.
Ja, und das kann man ja während der Beerdigung machen. Ne? Also was ja meistens so die Angst ist, da völlig in Tränen also auszubrechen und da total die Kontrolle zu verlieren. Und wenn du dann dich vielleicht daran erinnerst, die Blumen von den 5 Kränzen, die da liegen, zu zählen, da hast du erstmal was zu tun. Ne? Und
Genau,
dann kannst du
ja.
auch Atemübungen machen. Das sieht ja wirklich überhaupt gar keiner. Ne? Ja.
Keiner, die auch atmen, dann klar, du musst ja nicht summen oder irgendwas dabei, du kannst auch einfach durch die Nase lang ausatmen, definitiv, ja. Das sind so wirklich Basics. Und dann gibt es noch andere Übungen, Aber die macht man dann vielleicht lieber zu Hause als irgendwo, wenn man irgendwo steht oder läuft sozusagen. Aber die Bauchatmung, das Ausatmen verlangsamen, durch die Nase atmen, das sind so Basics, genau, die man wirklich immer mitnehmen kann. Ja.
Ja, total schön. Sind, glaube ich, gute Anregungen dabei, gute Impulse für unsere Hörer.
Ja, das hoffe
ich. Und ich danke dir sehr herzlich. Es hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Und beitragen darf.
Sehr gerne. So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauschst.